Jetzt. Aus der Konserve. Schon wieder 23 Uhr Best of. Kuratiert von Gregor Elsbeck.
Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit der Justiz rechnen. Das sagte einst der bissige Kabarettist Dieter Hildebrandt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Best-of-Ausgabe. Sind wir einmal großzügig und zählen zur Justiz nicht nur die Juristerei, sondern auch die Polizei hinzu, dann ist es in der Tat manchmal so, dass nicht jedes Handeln dieser Staatsgewalt dem Recht zu seinem Recht verhilft. Umgekehrt jedoch haben auch nicht alle Personen, die die 110 bzw. Gerichte anrufen, das wahre Recht auf ihrer Seite. Für beide Fälle finden sich gute Beispiele in den folgenden 7 Meldungen. In diesem Sinne, Blaulicht an und Gesetzbücher raus. Ich wünsche Ihnen verboten viel Spaß bei der nun beginnenden Zusammenstellung. Best of Polizei- und Gerichtsmeldungen. Auf geht's! Und es hat heute ja europaweit der wohl von der EU initiierte Blitzmarathon stattgefunden. Und der heißt aber inzwischen gar nicht mehr Blitzmarathon, wo die Polizei die Autofahrer kontrolliert, ob sie zu schnell fahren, sondern es heißt mittlerweile Speedmarathon. Also selbst die Polizei wird etwas cooler heutzutage. Und in Hessen hat das jetzt natürlich auch stattgefunden, weil die Klammkassen der Kommunen müssen ja wieder gefüllt werden. Und da gab es hier von der HNA, die Hanauer Neue Presse ist das doch, glaube ich, ne? Oder der Hanauer Neue Anzeiger. Du musst es doch kennen,
HNA. Ich kenne unter HNA die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine.
Oder so, das ist ja fast dasselbe. Nein. Die hat heute auf jeden Fall berichtet, was so rund um diesen Speedmarathon im Kreis Bad Hersfeld los war. Das war nämlich ganz witzig. Also insgesamt scheinen sich wohl alle Autofahrer halbwegs im Zaum gehalten zu haben, weil sie auch alle wussten, dass dieser Marathon heute stattfinden wird. Aber nicht alle. Einer ist ausgeschert. Insgesamt passierten gestern während der Kontrollphase zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr 1700 Fahrzeuge die Messstelle in Bad Hersfeld und nur 3 davon waren zu schnell. So, das eine ist unspektakulär. Spitzenreiter im Tempo-80-Bereich war ein Kraftfahrer, dessen Fahrzeug mit 96 Stundenkilometern geblitzt worden war. Das ist ja nix, da können wir mal im Auge zudrücken bei 16 km/h hier. Aber was besonders schön war und besonders auffällig war, das war ein Quad-Fahrer, der da gerade unterwegs war. Der Fahrer, der mit 12 Stundenkilometern zu schnell gemessen worden war, wendete sein Fahrzeug, nachdem er die Kontrollstelle erblickt hatte, verbotswidrig auf der Bundesstraße und flüchtete in Richtung Bibra. Also ein Quad-Fahrer flüchtet, dreht schnell um mit seinen 4 Rädern, mit seinem klobigen Gefährt, muss man sich mal vorstellen, auf so einer Bundesstraße. Da hält man ja auch nicht den ganzen Verkehr mit auf, wenn man da mit dem Quad wendet und umdreht direkt vor der Messstelle und flüchtet dann auch noch in den wunderbaren Ort Bebra. Also wenn Sie schon mal in Bebra waren, wissen Sie ja, was Sie da erwartet. Jetzt erwartet den Quad-Fahrer, wenn ihm nicht noch weitere Vergehen nachgewiesen werden können, statt der 30 Euro für zu schnelles Fahren ein doppelt so hohes Bußgeld wegen Flucht. So. Und dann wurde noch einem Paketdienstfahrer die Weiterfahrt untersagt, weil er mit völlig abgefahrenen Reifen und ungesicherter Ladung unterwegs war. Da frage ich mich mal auch, wo ist denn da der Unterschied zu sonst? So kommt mein DHL-Bote hier jeden Morgen an.
So, mit zerquetschten Paketen.
Ja, eben, kenne ich ja gar nicht anders. Deshalb ist ja die Retourenquote bei Amazon auch so hoch. Und die Pakete werden nun mit einem Ersatzfahrzeug ausgeliefert. So. Also es wurde auch nicht dabei gesagt, was für ein Lieferdienst das war, aber gut, gucken Sie mal morgen früh, wenn Sie noch am Samstag eine Lieferung erwarten. So, und dann hat die HNA hier noch weitere Verstöße gegen Anschnallpflicht und so weiter aufgeladen oder aufgestellt. Aber eine Sache ist auch noch nett gewesen. Kurz vor Ende der Kontrolle fiel dem Beamten noch ein mit Gemüse beladener Kühltransporter auf, der verdächtig tief lag. Das Wiegen auf dem Parkplatz ergab, dass der Transporter 1300 Kilogramm Ware zu viel geladen hatte.
Eine Vitaminbombe quasi. Ja,
genau. Da die Kontrollstelle abgebaut werden sollte, begleiteten die Beamten den Transporter zu einer geeichten Waage im Bad Hersfelder Stadtgebiet, um für ein mögliches Strafverfahren eine Gerichtssicherheit herstellen zu können. Das war auch super. Wie praktisch. Jetzt weiß man natürlich auch, wieso so eine Radarkontrolle in Bad Hersfeld stattfindet, weil es da wenigstens noch eine geeichte öffentliche Waage im Stadtgebiet gibt, wo man solche Transporter wiegen kann. Also das ist ja super. Ach, herrlich. Sollte man öfter machen, so ein Speed-Marathon, ne?
Ja, ich finde, der Name Speed-Marathon, das klingt irgendwie wie eine Veranstaltungsreihe in einem Berliner Nachtclub.
Ja, stimmt. Jedenfalls gab es heute eine gerichtliche Niederlage für den Eierlikörproduzenten Verporten. Man muss ja sagen, das ist fast schon immer so ein Synonym. Den anderen Eierlikörproduzenten als Verporten kennt ja im Grunde genommen kein Schwein. Es gibt aber einen, der Konkurrent Nordic darf in seiner Werbung nämlich einen Eislogan verwenden, der dem von Verportend erschreckend ähnelt. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf heute entschieden. Und zwar kennen wir alle den Slogan Ei, 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 Verporten. Und dieser Konkurrent Nordic hat für seine Flaschen offenbar mehrfach, ohne dass es die Öffentlichkeit gemerkt hätte, mit dem Slogan Ei, 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 Ei geworben. Waren das jetzt 3, 4, 5 mal ein Ei, genau, 5 mal Ei, also Ei, 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 Ei. Dies verletzt nach Ansicht des Gerichts nicht die Wortmarke Ei, 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 die sich Verport 1979 hatte eintragen lassen. Nordic hatte Eierlikörflaschen für mehrere Geschmacksrichtungen mit diesem fünffachen Ei beworben. Darin sahen die Anwälte Verportens eine deutliche Anlehnung und zu große Nähe zum bekannten Slogan Ei, 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 Verporten. Das Gericht sah das anders. Es könne einem Eierlikörhersteller nicht untersagt werden, auf den Grundstoff Ei hinzuweisen, so der Senatsvorsitzende der Senatsvorsitzende Erfried Schüttpelz, der heißt wirklich, so habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, der Senatsvorsitzende Erfried Schüttpelz, der schüttet sich bestimmt auch mehrfach am Tag ein paar Gläser Eierlikör runter. Auch die Gesamterscheinung der Online-Werbung von Nordic zeige, dass es sich bei der Wortfolge Ei, 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 Ei um einen bloßen Zutatenhinweis handle. Mit dem heutigen Urteil bestätigte das Gericht seine vorläufige Bewertung vom März. Zudem hat es eine Revision nicht zugelassen. Ist aber ganz schön hart, oder? Wo es nur um Eierlikör geht, mein Gott. Sonst immer so in netter Runde bei Spitzendeckchen und Rentnertreffen getrunken und jetzt solche harten juristischen Auseinandersetzungen mit diesem Getränk. Verporten könnte aber noch Beschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen gegen diese Nichtzulassung. Deshalb ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Und das Witzige ist, dieser Konkurrenzhersteller Nordic war zuvor selber beim Deutschen Marken- und Patentamt in München vorstellig geworden und hat einen Antrag eingereicht, diese fünfmalige Ei-Aufzählung als eigene Marke schützen zu lassen. Aber auch das wurde damals schon vom Marken- und Patentamt abgelehnt. Der bloße Hinweis auf die Grundlage allen Eierlikörs sei nicht schutzfähig, hieß es. Jetzt wissen Sie mal Bescheid, liebe Alkoholiker. Und ich würde mal sagen, ob man jetzt sagt, wie Verporten, Ei, 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 Verporten, oder wie ihr Nordic sagt, Ei, 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 Ei. Ich kann am Ende dieser Meldung nur noch sagen, Ei, Ei, Ei.
Och, ich hätte da eine kleine Story. Und zwar geht es auch um etwas heißt es. Ja? Also es geht tatsächlich um einen Stripper.
Das habe ich bei dir sofort erwartet, dass deine erste Meldung hier eine Stripper-Meldung ist. Ja, natürlich.
Vor allen Dingen aus der sehr schönen Stadt, nämlich Frankfurt am Main. Ach. Da wurde tatsächlich ein 31-jähriger Stripper
ja, das also ich auf schon dem, toll, dass die Meldung dem, so anfängt. Ein 31-jähriger Stripper, gut.
Genau, ja. Der war auf dem Weg zu einer Junggesellenabschiedsfeier. Ne? Und mag sich vielleicht wie ein Witz anhören, aber tatsächlich wurde er auf dem Weg dorthin ja von Polizisten ja angehalten und auch gefesselt. Also quasi Polizei fesselt den Stripper. Und zwar, der Hintergrund da ist, weil der Stripper sich als Polizist verkleidet hat, als amerikanischer Polizist. Und wie wir alle wissen, die amerikanischen Polizisten sind ein bisschen martialischer als die Polizisten anderer Nationen. Und er hatte auch ein gefaktes Sturmgewehr dabei. Also kein echtes, sondern einfach aus Plastik, aber es sah halt echt aus.
Ach so, ich dachte, das Sturmgewehr hatte er zwischen den Beinen. Entschuldigung.
Es kommt drauf an, welches Kaliber, gell? Aber Und einige Leute haben ihn dann gemeldet, weil, ja, es sah verdächtig aus. Und dann wurde er tatsächlich von den Polizisten zu Boden gebracht und mit Handschellen gefesselt. Also quasi das, was er wahrscheinlich einer der Junggesellinnen auch antun wollte, in Anführungsstrichen. Und die Waffe entpuppte sich dann halt wirklich als täuschend echte Spielzeugwaffe. Also nicht das, was wir so kennen als, farblich abgestimmte Wasserpistole, sondern tatsächlich sah halt sehr echt aus und ja, da wurde er prophylaktisch halt zu Boden gebracht und ja, genau.
Und das waren alles Polizisten, die ihn da zu Boden gebracht haben, oder war das eine Polizistin? Also sonst hätte ich ja gedacht, hätte es in Köln sein können, aber du hast ja gesagt Frankfurt.
Genau, und zwar Frankfurt am Main. Wir haben ja zwei Frankfurte in Deutschland, aber das ist tatsächlich, tatsächlich kann ich das dem Artikel nicht entnehmen, aber das lässt ja auch immer ein bisschen Platz für Fantasien.
Für Spekulationen, ja.
Spekulationen, genau. Fantasien, je nachdem, ja. Je nach Spielart.
Dann kommen wir mal rüber zu Bigamie. Von Leila zu Bigamie ist es ja gar nicht so weit. Und da können Sie jetzt mal nämlich Ihre Gehirnwindung wieder ein bisschen mehr anstrengen als mit so einem flachen Partylied. Gutgläubige Ehefrau Nummer 3 erhält Trennungsunterhalt, hieß es heute in einer dpa-Meldung, nachdem sich das Ehepaar getrennt hatte. Und jetzt hören Sie mal gut zu, ob Sie das überhaupt verstehen beim ersten Mal. Nachdem sich das Ehepaar getrennt hatte, erfuhr die Frau, dass ihr Mann bereits verheiratet war. Da sie gutgläubig gewesen war, also von dieser ersten Ehe nichts gewusst hatte, hat sie Anspruch auf Trennungsunterhalt. Auf eine entsprechende Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm weist die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltsvereins hin. Im konkreten Fall war der Mann dreimal verheiratet gewesen, wobei er bei der zweiten und dritten Ehe die Tatsache vernachlässigte, dass er noch in erster Ehe auf Jamaika verheiratet war. Seine zweite Ehe war inzwischen geschieden. Als sich seine dritte Ehefrau und er trennten, ging es vor Gericht um Trennungsunterhalt. Ehefrau Nummer 3 gab an, erst nach der Trennung erfahren zu haben, dass die erste Ehe nicht geschieden worden war, also die von Jamaika. Ihr Gatte behauptete, er sei dem Irrglauben erlegen, dass er überall noch einmal heiraten dürfe, nur nicht auf Jamaika. Dies habe er auch all seinen Partnerinnen so gesagt. Ja, das ist es ja schon. All seinen Partnerinnen hat er das so gesagt, aber nicht all seinen Frauen. Da geht's ja schon los. Der Mann meinte nun, seine Frau sei bösgläubig gewesen, habe also von der bigamischen Ehe ihres Partners gewusst. In zwei Instanzen entschied das Gericht, dass der Mann zahlen müsse. Zwar sei zwischen gutgläubigem und bösgläubigem Ehepartner zu unterscheiden, so das Gericht, der Unterhaltsanspruch des gutgläubigen Partners solle aber bei einer Eheaufhebung nicht berührt werden. Aber auch im Falle eines bösgläubigen Ehepartners seien dessen Unterhaltsansprüche nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Er könne jedoch Unterhalt nur dann verlangen, wenn dadurch der Unterhaltsanspruch des ersten Ehepartners nicht beeinträchtigt werde. So, logisch, oder? Da schreiben wir jetzt nächste Woche einen Test drüber, meine Damen und Herren, und zwar am Montag. Sie haben noch das Wochenende Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und dann frage ich Sie mal nach dem Eherecht im Sinne der Bigamie ab und stelle Ihnen konkrete Fragen zu diesem Fall. Und dieser ganze Test ist natürlich versetzungsrelevant, das dürfte Ihnen klar sein. So. Also ich finde das toll, dass hier die Juristerei zwischen gutgläubigem und bösgläubigem Ehepartner unterscheidet. Man könnte auch sagen zwischen Naivchen und Realist, ja, weil das Naivchen glaubt dann, ach nee, das ist ja bestimmt jemand, den ich hier geheiratet habe, der ist rechtens geschieden vorher, ja, der hat keine Ehefrau mehr jetzt oder kein Ehemann, ist ja egal, wer da wen betrügt oder so, welches Geschlecht wen betrügt, ja, da heirate ich jetzt erstmal einfach so, ohne was nachzuprüfen. Und der Realist, und das ist dann der bösgläubige Ehepartner, sagt aber, da setze ich jetzt erstmal einen Privatdetektiv drauf an und lass das mal durchleuchten, was hier mein zukünftiger Ehemann, meine zukünftige Ehefrau so für eine Vergangenheit hat, ob er schon mal in Jamaika war, ja, das ist vielleicht ganz interessant. Also das sind typische Juristenfinden hier, gutgläubig und bösgläubig. Wenn Sie also demnächst heiraten sollen, meine Damen und Herren, lassen Sie sich mal charakterisieren, vielleicht auch zum Psychologen mal gehen und mal analysieren lassen, ob Sie gut oder bösgläubig sind. Wobei die meisten Menschen heutzutage in dieser säkularen Welt sind ja überhaupt nicht mehr gläubig. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Darauf erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Kiel und das kann ich ganz kurz machen, denn das ist auch eine ganz kurze Meldung. Fahrraddieb fällt mehr als 4 Meter hohen Baum in Kiel. Ja, das gibt's auch. Ein Dieb sägt einen Baum um an sein Diebesgut zu kommen. Das sind aber auch Sätze, die machen das Ganze komplizierter, als es in der Tatsache überhaupt ist. Ein Dieb sägt einen Baum um an sein Diebesgut zu kommen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, um ein Pedelec zu stehlen, hat ein Dieb in Kiel einen mehr als 4 Meter hohen Baum gefällt. Für den Diebstahl des daran angeschlossenen Fahrrads mit Elektromotor sägte der Täter in der Nacht zu Donnerstag den Baum in etwa 1,40 Meter Höhe durch, wie die Polizei mitteilte. Gegen 1.50 Uhr bemerkte die 18 Jahre alte Besitzerin des Pedelecs den Diebstahl. Sie hatte das Rad am Mittwochabend mit einem Faltschloss gesichert. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall sowie Sachbeschädigung ein. Die Beamten suchen nach Zeugen. Ja, also Diebstahl in besonders schwerem Fall. Ist es nicht auch schon ein besonders schwerer Fall, dass eine 18-jährige Frau ein Pedelec braucht? Ein Fahrrad mit Elektromotor kann man mit 18 Jahren nicht noch selbst treten. Das ist doch hier der eigentliche Skandal. Wen interessiert denn da der Dieb, der irgendwie so einen hohen Baum umgesägt hat, um an das Rad zu kommen? Ja, der wollte wahrscheinlich sowieso nur den Elektromotor haben, ausbauen und damit irgendwie sein eigenes Auto frisieren oder sonst was. Aber das ist doch hier wirklich der eigentliche Skandal, meine Damen und Herren, 18-Jährige heute schon mit E-Bikes unterwegs, das kann doch nun wirklich nicht sein. Da sollte die Polizei mal lieber einschreiten, als bei diesem Dieb, der sich ja nur wirklich viel Mühe gegeben hat, ja, überhaupt sich die Nacht um die Ohren zu schlagen und dann noch so einen hohen Baum extra durchzusägen, nur um an sein Diebesgut zu kommen. Da hat er sich dieses Pedelec mit Sicherheit verdient. Anders kann man es ja kaum sagen. Aber diese 18-Jährige sollte man noch mal genauer unter die Lupe nehmen.
In St. Petersburg war zu lesen, gab es einen Vorfall im Straßenverkehr. Da war eine junge Frau, die während sie als Fußgängerin über die Straße ging, mit ihrem Handy beschäftigt war und dabei fast überfahren wurde. Was dann passiert, ist ganz interessant. Ich habe aber, da ich ja zum ersten Mal Gast bei Ihnen bin und da durchaus etwas glänzen wollte, auch etwas Hintergrundrecherche betrieben, ich habe in Erfahrung gebracht, dass die junge Russin vermutlich zuvor auf der Volkshochschule war, um Deutsch zu lernen. Das macht sie seit April, seit sie weiß, dass sie ihren Podcast machen und da lernt sie Deutsch, um den eben besser hören zu können. Und auf dem Heimweg von eben dieser Volkshochschule, da spielte sie mit dem Handy rum und hat die letzte Folge von schon wieder 23 Uhr gesucht. Ja. Und dabei hat sie die dicht befahrene Straße überquert und zum Glück hat ein Autofahrer aufgepasst und gerade noch knapp vor ihr stark bremsen können.
Ich glaube, diesen Autofahrer müssen wir nächsten Freitag in die Sendung einladen. Der hat es sich verdient.
Verdient hat er sich noch ganz was anderes, denn diese junge Frau war zu Tode erschrocken und gleichsam aber darüber erfreut, nicht selbigem ausgeliefert gewesen zu sein. Sie begann sofort mit einem kleinen Tanz auf der Straße und ganz spontan und direkt knöpfte sie ihre Bluse aus und wie zu lesen ist, präsentierte sie dem Autofahrer ihre großen Brüste.
Ach ja, zum Dank für das.
Zum Dank.
Schnelle stehen bleiben. Ja.
Es erschließt sich mir jetzt nicht, warum das Attribut groß hier unbedingt eine Rolle spielt, aber die Meldung gibt es nun mal her. Dann geht aus der Meldung hervor, dass die Schönheit nach dieser Präsentation weiter ihrer Wege ging. Wenn wir gesagt bekommen, es war eine Schönheit, dann können wir daraus schließen, dass es tatsächlich ein Dank an den Autofahrer war und keine Drohung.
So sollte man es in Deutschland immer handhaben, finde ich. Da sind wir noch viel zu prüde, unseren Dank im Straßenverkehr auszudrücken. Aber ich weiß jetzt nach der Meldung gar nicht, wo ich mich viel mehr geehrt fühlen soll, darüber, dass Sie heute zu Gast sind in der Sendung oder dass diese Frau extra Deutsch lernt, um unsere Sendung zu hören. Also das sind zu viel der Lorbeeren für diese zweite Staffel. Sowas halte ich eigentlich alles erst ab der dritten Staffel aus, nachdem ich mich in der Sommerpause nochmal davon erholen konnte. So. Dann gehen wir mal in Schröders niedersächsische Heimat nach Basinghausen für die nächste Meldung. Und zwar hat sich da eine 80-jährige Seniorin gehörig erschreckt. Die Seniorin wählte nach Angaben der Polizei am Montagabend den Notruf. Also am Dienstag hat die Polizei das hier berichtet. Heute habe ich es erst entdeckt, deswegen nehme ich es nochmal rein. Am Montagabend den Notruf, weil sie sich von dem auf einem Nachbargrundstück stehenden vermeintlichen Mann bereits über eine Stunde hinweg beobachtet fühlte. Ein vermeintlicher Mann. War es vielleicht doch eine Frau oder ein Transgender oder was auch immer? Nein, da geht es gar nicht darum, dass es ein vermeintlicher Mann war, wie das hier in der Meldung steht, sondern dass überhaupt vermeintlich da jemand stand. Also das Wort vermeintlich ist in diesem Satz hier ein bisschen falsch positioniert. Die Anruferin beschrieb dabei auch Details wie einen Oberlippenbart und eine Glatze, wie die Beamten in Hannover mitteilten. Eine Streife machte sich mit der Beschreibung auf den Weg zu dem Haus der Frau und suchte die Umgebung ab. Dabei klärte sich die Sache schnell auf. Bei der verdächtigen Beobachtung handelte es sich nur um eine Schnitzerei in einem Baumstumpf. Die Einsatzkräfte konnten die Frau nach eigenen Angaben schnell beruhigen und ihre Streifenfahrt fortsetzen. Ja, das finde ich, das ist eigentlich das eigentlich Beruhigende hier, dass die Polizei die Streifenfahrt fortsetzen konnte. Ja, was mit der Frau war, ist ja wurscht, Hauptsache die Polizei hat ihre Ruhe. Ausdrücklich nahm sie die Seniorin gegen potenziellen Spott in Schutz. Das finde ich aber rücksichtsvoll. Sie habe in einer als bedrohlich empfundenen Situation richtigerweise den Notruf gewählt und die Polizei alarmiert. Ja, finde ich auch gut gemacht. Diese Seniorin würde sich wahrscheinlich auch nie von dem Enkeltrick in die Enge treiben lassen, wenn sie hier schon den Baumstumpf für einen Verbrecher hält. Also das ist gut, aber da wollen wir uns jetzt auch gar nicht drüber lustig machen, meine Damen und Herren. Das wäre ja auch wirklich zu billig, da hat die Polizei schon recht, ja. Und potenzieller Spott, ja gut, meinen, den wir zwar vielleicht wirklich im lokalen Umfeld hier gegeben haben von Basinghausen, wenn sich das in der Lokalpresse rumgesprochen hat oder so, aber das wollen wir mal dabei bewenden lassen. Kurios ist es trotzdem, deswegen habe ich es hier reingenommen. Also, wenn Sie demnächst mal jemanden sehen, den Sie für einen Einbrecher halten, gucken Sie erstmal nach, ob es nicht vielleicht ein Baumstumpf ist, meine Damen und Herren. Denn, Achtung, jetzt kommt ein Service-Gag hier zur 51. Sendung heute. Denn oftmals neigen wir ja dazu, Menschen holzschnittartig das Profil eines schlechten Menschen überzustülpen, obwohl er eigentlich gar keiner ist. So ist es auch in diesem Fall offenbar passiert. So. Das, meine Damen und Herren, waren die mutmaßlich besten Polizei- und Gerichtsmeldungen der ersten beiden Staffeln. Sollten Sie selbst als Täter oder Opfer, Kläger oder Beklagter zukünftig einmal in einen kuriosen Fall verwickelt sein, dann denken Sie nicht nur an Ihre Rechte, sondern auch an die Gefahr, in diesem Podcast zu landen. Damit selbiger Ihnen nicht allzu lange fehlt, hören wir uns wieder. Nächsten Freitag mit der dritten Best-of-Ausgabe. Bis dahin, Tschüssikowski.